Und dann bin ich draufgekommen, meine Mutter ist Prostituierte und hat Hurengene. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also man erbt ja nicht nur Häuser. Also irgendwie, also ich bin ja nach Wien zu meiner Großmutter. Das war ja die einzige, die ich kannte aus meiner Familie. Und dann sind wir so gefahren, wo die ganzen Prostituierten stehen auf der Straße. Und mit 6 habe ich gesagt, Omi, wenn ich groß bin, will ich sowas werden. Und dann hat meine Großmutter zu ihrem Chauffeur gesagt, Herr Schmidt, fahren Sie noch eine Runde, das Kind will Nutten schauen. Und für uns Frauen ist es wirklich kein Weltuntergang. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar erleichtert, dass auch die Männer manchmal nicht immer alles können. Wirklich. Das weiß ich auch, weil ich in Schulen bin und Aufklärungsunterricht mache und weil ich mit jungen Menschen so eine WhatsApp-Gruppe habe. Und dann habe ich gesagt, wie nennen wir die WhatsApp-Gruppe? Dann haben sie gesagt, Boss Bitch and Her Babies. Ich habe ja auch eine Trauerrede über mich so selber geschrieben. Gell? Und da sind einige kritische Sachen drin.
Wirklich?
Ja, na sicher.
Und wer liest dann davon? Hast du dir eigentlich schon einmal überlegt, wie deine eigene Trauerrede klingen tat? Mein heintiger Gast hat genau selge tun. Sie schreibt nämlich nicht leider unterhaltsame Trauerreden für andere. Sie hat sogar schon ihre eigene vorbereitet. Barbara Baldini ist Kabarettistin, Sexualpädagogin, Autorin und Beraterin und eine Frau, die was seit über 25 Jahren über Themen redet, über die was andere viel lieber schweigen taten. Liebe, Lust, Beziehungen und das ganz normale Chaos zwischen Mann und Frau. Mit viel Charme, Offenheit und einer guten Portion Humor sagt sie uns, dass wir mit unseren Fragen, Unsicherheiten und Beziehungsproblemen eigentlich alle ziemlich ähnlich sein. Wir reden in der Folge auch über Dating und Sexualität in Zeiten von Social Media und auch darüber, was sich in den letzten Jahrzehnten rund um Sexualität wirklich auch verändert hat. Ganz zum Schluss tauchen wir auch noch in ganz andere Themen ein. Wir reden über Buddhismus, über Lebensphilosophie und auch, wieso es oft einmal sogar befreiend sein kann, sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Bleib unbedingt bis zum Ende der Folge dabei und freu dich auf ein tolles Gespräch mit Barbara Baldini. Barbara, hast du gut hergefunden?
Ich habe mich hervorragend hergefunden, weil ich habe einen Chauffeur und der hat sich nur ein einziges Mal verfahren. Also in der letzten Kurve, da sind wir dann falsch abgebogen. Aber wir waren pünktlich.
Überpünktlich. Ja, also ihr habt es nicht einmal geschafft, aufzuräumen.
Das ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, das macht mir bei anderen Leuten nichts aus, wenn nicht aufgeräumt ist, weil ich muss ja nicht zusammenrammen. Aber es ist sehr schön aufgeräumt und du hast ein wahnsinnig edles Studio. Ich bin einer gekommen und denkt, wow.
Barbara, es freut mich. Vielen Dank für die Blumen. Also wie du gerade gesagt hast, du bist doch Goofy Down hergekommen. Wie ist es von der Großstadt? Allen wieder mal nach Südtirol zu fahren und ein bisschen in die Prärie.
Das ist sehr schön. Also ich liebe meinen Job allein deswegen, weil ich so viel um und um krim und weil ich alles anschauen darf und mir denke, mei, das Land ist so schön. Das Österreich ist schön, Südtirol ist schön, die Schweiz ist schön und das ist schon ein Privileg, dass man so viel um und um krim. Und wenn mir nachher so Beiträge im Fernsehen, da war ich auch schon. Und nachher ist das für mich Südtirol sowieso was Besonderes, weil Südtirol ist so wie Urlaub machen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, du, jetzt fahren wir nach Südtirol, jetzt machen wir Urlaub und dann gleichzeitig Geld verdienen.
Mit 4 Shows hintereinander, das ist Urlaub mit Stress, oder?
Nein, Stress ist dran. Urlaub mit Benefit, würde ich sagen. Weil am Abend, was soll ich machen? Oder da gehe ich doch gerne auf die Bühne und mache die Leute froh.
Ich glaube, das ist ja eigentlich auch das, was man vom Anfang an antreibt, dass man das wirklich gern macht.
Und wie. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, es ist unglaublich, wie viel Freude mir diese Arbeit macht. Und es ist für mich keine Arbeit. Ich steige ins Auto und sage immer, Krim, jetzt machen wir die Leute froh. Weil es gibt ja nichts Besseres, als Leute froh machen. Und das wirst du auch wissen. Mhm. Ja. Wenn da etwas zurückkrimmt, dann ist man ja so glücklich. Man macht es ja nicht wegen dem Geld, man macht es wirklich darum, weil die Reaktionen beim Publikum einen einfach sowas von erfüllen.
Jetzt darf ich sagen, deswegen ist ein guter Punkt, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Du hast ja eigentlich als Sexualtherapeutin das Ganze ins Rollen gebracht. Ich glaube, du bist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass, also heutzutage, mir kommt beim Vier so gefühlt jeder Comedian kommt zur Comedy wie, die Jungfrau zum Kind.
Oder? Ich glaube, zu allen Dingen, die erfolgreich sind, kommt man eher zufällig. Ich habe schon so viele Biografien gehört und wenn man dort landet, wo man dann zu Hause ist, ist das meistens dem Zufall geschuldet. Und ich habe ja die Praxis eröffnet im Jahr 2000, vor 26 Jahren, und da war ich Mitte 30. Und nach 7 Jahren Praxis habe ich mir gedacht, na, jetzt muss ich mal einmal einen schieren Vortrag halten, weil alle Leute haben Sex und keiner kennt sie aus. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und dann haben alle gesagt, sie haben noch nie so ein lustiges Kabarett gesehen. Und dann habe ich meinen Mann aufgeweckt und ich gesagt, du, mir ist ganz was Furchtbares passiert. Der Vortrag ist völlig in die Hose gegangen. Die haben alle geglaubt, das ist ein Kabarett. Und nachher hat mein Mann gesagt, er schaut sich das jetzt auch an. Und weil ich habe da 5 Termine gehabt und nachher hat er gesagt, besser geht's nicht. Also man kann sie allein mit Humor bringen, das Thema Sexualität, Aufklärung, Partnerschaft, Beziehung, weil A, betrifft es jeden und B, hat jeder irgendwann einmal im Laufe seiner Beziehungsbiografie einfach Fragen oder einen Stress. Und das mit der Sexualität ist ja sowieso ein riesiges Thema und das betrifft alle, wurscht ob die 16 sind oder 80 sein. Das ist ein Thema, da kommt der Mensch nicht dran vorbei. Und auch, also ich habe immer gesagt, am Tod kommt der Mensch nicht vorbei und am Sex kommt er nicht vorbei. Und das sind halt die 2 größten Tabuthemen im Leben des Menschen. Über das redet man halt nicht da. Und ich kann das und ich mache das gern und ich mache das fröhlich und so ist es mir halt passiert. Gell?
Und jetzt darf uns logisch interessieren, uns als Südtiroler, was ist dein Eindruck von unserer Sexualität? Wie gehen wir da damit um?
Interessanterweise sagen mir alle Südtiroler, dass es angeblich verklemmterseits. Man sagt, Südtirol ist nur so ein bisschen konservativ. Nur merke ich das nicht. Da, weißt? Ich bin auf der Bühne und ich rede ganz offen und frei und das Publikum ist fröhlich. Also es gibt ja manchmal so Locations, da schauen die mich 2 Stunden entsetzt an und dann machen die keinen Muckser. Aber in Südtirol ist das nicht der Fall. In Südtirol, da gehen sie alle schon mit. Gell?
Echt?
Ich kann zwar sagen, vielleicht ist es in Bruneck ein bisschen anders wie in Bozen oder so.
Darf ich raten? Bruneck lauter.
Nein.
Echt?
Nein, auch ruhiger irgendwie. Ah. Aber das kann ich auch nicht sagen, weil ich war jetzt eh schon sicher 20 Mal in Südtirol und manchmal ist es lauter und manchmal ist es ruhiger. Und ich habe ja viele Programme, weißt du? Und ich glaube ja, dass manche Programme vielleicht eher kritischer sind, wo ich eher genau hinschaue, warum ist es, wie es ist? Warum haben die Leute alle weniger Sex? Warum haben die Jugendlichen vor allem keinen? Und wenn ich sage, das Smartphone oder das Internet, was das mit den Beziehungen macht und so, dann ist es natürlich ernster, da hauen sie sich nicht auf die Oberschenkel und lachen. Aber sie sind alle bei der Sache, die Südtiroler, sehr, sehr aufmerksam und wahnsinnig froh. Am Schluss sagen sie mir dann alle, danke für diesen unglaublich schönen Abend.
Es hat mich als Comedian interessieren, Barbara, wie schaffst du es, in so einen Abend reinzugehen, mit dem Publikum warm zu werden, dass die sich nicht am Anfang überfordert fühlen? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass mir Südtiroler vielleicht da schon ein bisschen an der Nachbar schaut Wie schaffst du das, so zu gestalten, dass sich da jeder abgeholt fühlt?
Ja, ich gehe schon raus und sage herzlich willkommen, ihr lieben meine Ernährerinnen. Und dann sage ich, es könnt locker ohne mich leben, aber ich nicht ohne euch. Und dass ihr alle da seid, ihr macht es mir gerade zur glücklichsten Frau, die ich persönlich kenne, sage ich am Anfang. Und dann sage ich, soll ich euch ein Geheimnis verraten? Die Menschen, die meine Aufklärungsprogramme nötig haben, die seien nie da. Also ihr seid eh schon die Aufgeklärten.
Das ist ein guter Punkt.
Also es ist nett, wenn man die Leute abholt, wenn man gleich am Anfang sagt, ich bin so happy, dass ihr da seid, was ja auch stimmt. Gell? Und es stimmt ja auch, dass die locker ohne mich leben können, aber ich nicht ohne sie. Und manchmal gehe ich aus und sage, bevor wir jetzt da einsteigen in die Materie, liebe Sex und andere Irrtümer, jetzt muss ich ein bisschen kennenlernen. Wer von den Christen verheiratet? Zeigt es einmal auf. Und wer davon glücklich? Und dann lachen sie auch gleich wieder. Ja? Wo haben wir die schlamperten Verhältnisse? Wer ist Single? Also ich tue gleich sofort Kontakt auf nehmen zu denen und stelle ihnen Fragen. Und jetzt im neuen Programm müssen sie nicht einmal aufzeigen, da müssen sie summen. Weißt, also wer ist heute mit dem Partner da? Summen Sie bitte jetzt. Wer ist ohne Partner da? Sage ich nur die Frauen, weil da hört man nur hohe Summen. Und bin ich gleich bei denen und sie sind ja gleich bei mir. Und also das, ich bin draufgekommen die ersten 20 Sekunden. Oder sage ich 10 Sekunden. Also wenn du sie da nicht hast, dann wird es schwierig. Also du musst sie in die ersten 10 Sekunden kriegen. Und Und gut ist, wenn du sie lobst. Also wenn du sagst, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet, so viel Leid. Da bin ich ganz gerührt, da kriegen mir fast die Tränen. Also du kannst ja sagen, dass du aufgeregt bist. Dann hast du sofort die Sympathie auf deiner Seite. Jetzt kriege ich Herzklopfen, oh, so viele Leute. Ja. Sofort sind sie gnädig. Ja. Also die ersten 10 Sekunden bin ich draufgekommen, muss sie kriegen und sonst dauert es halt länger, bis sie hast. Gell.
Was ist jetzt deine Einschätzung? Was hat jetzt sich verändert? Was sind die Themen, die sexuellen Themen von den Leuten, wenn du angefangen hast mit Sexualtherapie?
Ja.
Und jetzt?
Es hat sich wahnsinnig viel geändert. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich in meiner Praxis, die ich ja nach wie vor habe, dass sich die Themen so dermaßen ändern. Zum Beispiel, wo ich angefangen habe, sind Leute im Anderleid gekommen. Und die haben alle gesagt, Frau Baldini, meine Frau hat keine Lust und ich komme zu früh. Und heute ist das total anders. Heute haben die Manderleit keine Lust mehr. Und sie kommen ganz schwer oder gar nicht. Oder sie haben ganz extreme Erektionsstörungen. Und das hängt natürlich mit dem Internet zusammen, das hängt mit dem Insta zusammen, das hängt auch mit Pornografie total zusammen. Und dass die Jungen auch überhaupt viel später dran sein mit dem ersten Sex.
Wirklich?
Wahnsinnig viel später. Und die 18- bis 25-Jährigen haben 40% noch nie an Sex nicht gehabt. Zwischen 18 und 25. Und da sage ich zu meiner Zeit, Gott, was haben wir gevögelt, ja, zwischen 18 und 25. Also da haben wir nichts anderes im Kopf gehabt, als wir das schöne Beisammensein. Und das hat sich total geändert. Und das weiß ich auch, weil ich in Schulen bin und Aufklärungsunterricht mache und weil ich mit jungen Menschen so eine WhatsApp-Gruppe habe. Und dann habe ich gesagt, wie nennen wir die WhatsApp-Gruppe? Dann haben sie gesagt, Boss Bitch. And her babies. Also ich bin die Boss-Bitch. Also die Oberschlampe und ihre Babys. Und die erzählen mir alle, dass sie keine Lust auf Sex haben. Und die sind aber alle über 20.
Du hast ja, glaube ich, einmal eine Schülerin oder zwei Schülerinnen in einem Podcast gehabt, gell?
Ja, ja. Damals. Ja, nein, die habe ich, genau, die zwei. Madeleine. Und die habe ich alle noch, also die treffe ich alle noch regelmäßig. Und die Mädels haben Sexspielzeug. Das ist dermaßen ausgeklügelt, dermaßen großartig, was so Sexspielzeug kann, ja, mittlerweile für die Frauen. Und da kommt ja ein Mann niemals zu weh. Also weder mit den Fingern, noch mit der Zunge, noch mit seinem edlen Teil kann ein Mann einer Frauenvagina und Vulva so viel Vibrationen und Freude wie bringen, ein echter Mann. Und deswegen sagen die Frauen, naja, mein Phoebe besorgt es mir besser. Ja. Und das sind schon Veränderungen, die hat es einfach vor 26 Jahren nicht gegeben. Ja. Da war Sexspielzeug ein wahnsinnig großes Tabu. Und man hat da gar nicht drüber geredet. Die jungen Leute reden schon drüber, aber sie haben halt keinen Sex oder weniger.
Eben, das ist ja eigentlich schon ein bisschen ein Trugschluss oder so. Also es wird ja kaum, es ist glaube ich noch nie in der Menschheitsgeschichte so offen mit Sex umgegangen worden.
Genau.
Aber auf der anderen Seite irgendwie so, ja, wie du eben sagst, ich glaube, beide Geschlechter tragen ein bisschen dazu bei, dass sich das auseinanderbewegt, oder?
Das ist sehr traurig.
Ja.
Also ich merke das einfach ganz, die Einsamkeit bei den Jugendlichen, die Einsamkeit bei den jungen Menschen ist wahnsinnig groß. Und selbst die Paare liegen im Bett und lieber scrollen und Streamingdienste anschauen, als dass sie miteinander kuscheln. Und da muss ich mir selber an der Nase nehmen. Weil einmal habe ich mich dabei ertappt, oder das öfter, dass mein Mann und ich im Bett liegen und beide haben ihren Bildschirm und beide haben die Kopfhörer. Oh. Und so läuft es, aber nicht nur bei mir, sondern in ganz vielen Beziehungen läuft es so. Und da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber wenn es ausschließlich nur so ist, ist es schon traurig. Und die jungen Menschen, die sind müde, die sind überfordert von der Arbeit und natürlich auch von Social Media, weil permanent, es wird ja permanent gescrollt und man hat ja immer Angst, dass man was versäumt. Es ändert sich auch das Körperbild total. Ich habe einmal einen jungen Mann gehabt, der hat gesagt, dass seit er dauernd Insta schaut, gefällt ihm seine Freundin nimmer, weil da sind ja die Foto gepostet, also die Photoshop Bilder und die Figuren und so. Und dann hat er gesagt, er hat jetzt einmal 3 Wochen gefastet, Insta gefastet und plötzlich fand er seine Freundin wieder attraktiv, ja, und hat die Kurven mögen und alles an ihr, aber er hat selber gemerkt, auch durch das viele Insta-Schauen, dass er plötzlich ein völlig anderes ein Frauenbild kriegt, ja. Also auch die aufgespritzten Lippen, das war, also das ist ja unglaublich, oder? Und die Mädels haben alle Depressionen, weil die werden dem ja nie gerecht, was sie da auf Insta sehen. Trauen sich nicht mehr befreit, sich auszuziehen, gehen alle und machen Schönheitsoperationen. Also in Österreich hat sich der Zulauf der 15-, 16-Jährigen beim Schönheits-OP hat sich vertausendfacht. Und das finde ich tragisch. Also wir sind total optimiert auf Perfektion und wir wollen natürlich auch im Bett perfekt sein. Wir wollen nichts falsch machen und deswegen haben wir Angst davor, den tun wir es lieber gleich gar nicht. Das also, ist traurig, man ist halt nicht mehr so entspannt wie früher.
Also ist unser Appell, wir unterstützen den Social-Media-Verbot und würden stattdessen vielleicht an Sexualaufklärung noch ein bisschen mehr arbeiten, oder?
Ja, oder einfach viel entspannter mit der Materie umgehen. Und ich sage ja immer, scheiß da nichts, dann fällt da nichts. Ja. Weil jetzt bin ich auch schon 62 und habe Gewicht zugenommen und habe da so einen Truthahn. Und dann habe ich so Winkearme, dann denke ich mir, mein Gott, ey, wo ist das Problem? Ja. Weil wenn eine Frau sich selber toll und in Ordnung findet, ist sie auch im Bett wesentlich entspannter. Da muss sie nicht am Rücken liegen und Angst haben, ob der Bauch wohl eh nicht, also dass er flach ist, ja, und ich traue mich nicht auf die Knie gehen, weil dann hängt vielleicht was runter und so, ja. Also das sind ja alles nur hemmende Faktoren, damit ich mich völlig entspannt und frei und fröhlich im Bett empfinde, ja.
Aber glaubst du, das sein eher, weil ich meine jetzt solche Sachen, die kennt wohl jeder aus seiner Jugend, dass er irgendwelche Unsicherheiten gehabt hat, irgendwann bist du dann 4, 25 und die meisten Sachen gehen ja von allein weg, oder?
Das so von Unsicherheiten. Nein, das glaubst du. Das ist aber nicht so. Nicht? Es wird Ärger. Und Also es wird Ärger, haben die jungen Leute schon in sehr jungen Jahren die Pornografie und haben natürlich dadurch Bilder, Vorstellungen, Wünsche und so Sachen und die Frauen fürchten sich davor und wollen es nicht machen. Also wir reden ja nicht miteinander, weißt du? Jetzt haben mich ganz viele junge Frauen, auch Journalistinnen, gefragt, warum datieren die Männer leid, kaum ist man mit denen Bett, fangen die an performen. Also dann spielen sie Porno nach. Und das finden Frauen halt nicht attraktiv. Die wollen ja persönlich gemeint sein. Die wollen ja wegen dir, oder? Und nicht so, jetzt spielen wir das ab, ja, unseren inneren Film und so. Das ist wirklich ein großes Dilemma. Und wie du sagst, es je öfter man es macht, desto befreiter wird es, aber sie machen es ja nicht mehr. Das finde ich so traurig, ja. Und sie reden nicht drüber. Aber es gibt Gott sei Dank gute Beispiele bei dir hoffentlich, dass es entspannter, fröhlicher und dass man halt drüber reden kann und dass, mein Gott, es passieren ja immer wieder Hopperlas im Bett, dass man das halt mit Humor nimmt und also wirklich, und da habe ich ja auch schon viel geredet auf meinen Podcast über die Hopperlas, na, da lacht man halt drüber, ja, macht man kein Drama draus.
Ja, aber ich glaube schon erst noch einem Weg persönlicher Entwicklung so, oder? So am Absolut. Anfang, wenn ich jetzt so an meine ersten Male zurückdenke, da hat man ja gemeint, jetzt geht die Welt unter,
ja, weißt, genau.
wenn mal jetzt
oh
schief
Gott,
geht.
Ja, ja. Also die schlimmste für einen Mann ist Erektionsstörung. Mhm. Also wenn das edle Teil versagt. Und da sage ich dann immer, also wenn es beim ersten Mal passiert, ist es ein großes Kompliment. Weil A, will er alles richtig machen und B, bist du ihm wichtig, liebe Frau. Weil wärest du ihm nicht wichtig, dann wäre das so für ihn, ja gut, da kriege ich halt einen Ständer. Aber wenn du ihm wichtig bist und wenn er alles richtig machen will, da versagt natürlich das edle Teil. Und das ist ein großes Kompliment beim ersten Mal und beim zweiten Mal vielleicht geht es auch nicht so gut, aber wenn er langsam Vertrauen zu dir findet und dann funktioniert es. Aber die Männer machen sich Sorgen und da kann ich die wirklich beruhigen, lieber Jakob. Für uns Frauen ist das wirklich kein Weltuntergang. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar erleichtert, dass auch die Männer manchmal nicht immer alles können. Wirklich, das macht einem sehr sympathisch. Mhm. Wenn es auf Dauer ist, nehmen wir es dann irgendwann einmal persönlich, denken sie, findet er mich nicht attraktiv, wieso hat er keine Erektion und so. Aber die Frauen sollen das nicht persönlich nehmen, das ist der Stress, den der Mann hat, weil er will und weil der will einfach alles richtig machen und dann funktioniert das edle Teil nicht, es gibt ja nichts Schlimmeres.
Es ist ja, man kennt es auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, von einem 11-12-Stunden-Tag heimkommt und im Kopf tat man gern, aber er sagt einfach, ein Gash ins Bett,
ja, ein Gash
vorbei,
ins Bett.
Vorbei.
Ja, genau.
was passiert halt.
Ja, natürlich. Also, und das passiert jedem. Ja, ja. Jedem Einzelnen. Man ist da überhaupt keine Ausnahme. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Stress ist der Hauptlustkiller Nummer eins. Und ich sage, wenn Männer keine Lust mehr haben, dann haben die Burschen aber richtig, richtig Stress. Ja. Mhm. Dann ist es gut, wenn man einfach die Frau weiß, so heute tun wir nur kuscheln, heute tun wir schmusen. Ich mache ihm vielleicht eine schöne Penismassage oder keine Ahnung, Rückenmassage, nimmt den Popo dazu. Also man kann ja trotzdem intim sein. Ich sage, manchmal ist Intimität schöner wie Sexualität. Mhm. Ja.
Jetzt darf mich interessieren, Barbara, die Leute in deinem Publikum, haben die, werden die rot?
Erstens ist es stockdunkel, ich sehe es natürlich nicht, aber so viel ich weiß, werden sie nicht rot. Ganz im Gegenteil, weil A, ich spreche ihnen aus der Seele, B, verwende ich schöne Wörter, also ich würde ja nie unter die Gürtellinie greifen oder ordinäre Dinge sagen. Und sie freuen sich so wahnsinnig drüber, dass sie sagen, endlich sagt's einmal wer laut, endlich wird einmal die Sache beim Namen genannt, endlich einmal, also fühle ich mich total angesprochen und sie sind extrem dankbar. Mhm. Das freut mich. Mhm. Und ich würde dir sagen, von 25.000 Zuschauern im Jahr gehen vielleicht 4 während der Show, stehen auf und gehen raus. Aber das nehme ich auch nicht persönlich, weil ich weiß ja nicht, hat der Babysitter angerufen und gesagt, er kriegt das Kind nicht zum Beruhigen oder ist wer gestorben. Also neulich schon länger her, da habe ich mal einer Frau nachgerufen, die gegangen ist, habe ich gesagt, bitte bleiben Sie da, das Schlimmste haben Sie eh schon überstanden. Und dann hat mein Mann gesagt, das soll ich nicht machen, die hat einen Todesfall gehabt. Mhm. Ja. Also ich weiß ja nicht, warum die Leute gehen. Ja. Oder vielleicht sind manche Leute so, dass sie es doch nicht hören wollen. Und dass es ihnen doch zu direkt war, das kommt vor. Nicht, also für mich ist ja Sexualität so normal, aber für manche Leute ist allein der Blowjob oder der Oralverkehr schon too much, ja, mhm. zu viel. Und dann wollen sie nichts drüber hören. So, also das kann man ja gut verstehen. Das nehme ich überhaupt nicht persönlich.
Was sind so Sachen oder Erinnerungen, die dir im Kopf geblieben sind jetzt von der Bühne? Was ist mal gewesen, wo du sagst, das war jetzt auch schlimm oder wer hat es gar nicht gut aufgenommen?
Nein, das ist noch nie vorgekommen, ehrlich. Also manchmal schreien sie viel raus, manchmal reden sie mit mir sehr viel und geben Kommentare, das ist manchmal schon zu viel. Und manchmal kommt eine Szene, da lacht eine so laut die ganze Zeit, dass der ganze Saal dann mitlacht oder sich irgendwann gestört fühlt. Mir persönlich sind schon Dinge passiert, also dass ich zum Beispiel überhaupt den Text komplett verloren habe und dann habe ich gesagt, wow, jetzt habe ich einen Hänger, aber Gott sei Dank auf der Bühne, nicht im Bett. Ich weiß jetzt wirklich, ja, das ist interessant, das ist wie im Bett, man weiß nie, was passiert. Tut euch bitte mal gegenseitig vorstellen da unten, schauen wir mal, wie es weitergeht und
Spickzettel.
So. Mhm. Oder das Mikrofon fällt aus.
Und aber du kannst spielen mit den Sachen, oder?
Das macht dir nichts. Überhaupt. Im Gegenteil, ich habe so Freude, wenn was passiert, weil dann kann ich so spontan sein. Mhm. Spontan liebe ich. Ja. Wirklich komplett.
Lebt dein Programm auch von Spontanität?
Eigentlich nicht.
Okay.
Es ist schon sehr durchgetaktet und sehr im Kopf. Aber am Anfang, wenn es neu ist, dann fällt mir währenddessen wahnsinnig viel ein. Mhm. Und deswegen, meine Programme fangen immer mit 50 Minuten an und nach 3 Monaten hat es schon 65 Minuten, weil mir permanent was Frisches einfällt auf der Bühne, was ich dann erzählen muss. Ja. Aber also jetzt, wo die Leute viel summen, dann kann es schon sein, dass ich sehr viel spontan mit ihnen rede, was ich sehr gern mag.
Mhm. Okay, Barbara Baldini, Autorin, Kabarettistin, Sexualberaterin. Was genau. machst du am liebsten? Und mit was darfst du die in einem Satz beschreiben oder was du machst?
Also mein Hauptjob ist, Leute froh zu machen und das Leben der Menschen entspannter zu machen, was Körperlichkeit, Sexualität und Partnerschaft und Beziehung angeht. Ich bin eine Leute-Frohmacherin. Das ist mein Job.
Leute-Frohmacherin. Traumjob, oder?
Ja, absolut. Also besser geht's nicht.
Und dann hat man da Zeit für einen Abstecher nach Mighty Goofy Down. Also,
ja, wunderbar.
Also wirklich.
Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass du mich angeschrieben hast. Ich habe mir gedacht, wow, ein junger Mensch will mit der alten Diva reden. Das ist schon eine Ehre. Also für mich ist das wirklich eine Ehre, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Gell? Weil ich weiß ja so, wie ich jung war, waren die Leute über 50. Also das war ja unter ferner lief, was will ich mit denen reden, ja. Aber jetzt bin ich zwar ein 16 und ein 28-Jähriger will mit mir sprechen. Danke, lieber Janko.
Danke, also umgekehrt, also lieben Dank, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast, da herzukommen. Also ich meine, ich habe ja einfach mal angeschrieben, weil ich mir gedacht habe, die Barbara finde ich cool und war toll, wenn sie mal da ist. Und schön, dass es geklappt hat.
Danke, lieber Jakob, wirklich.
Ja, mega.
Danke.
Barbara, jetzt, du glaube ich, also dein neues Programm heißt Höhepunkte.
Ja.
Also ich glaube, das ist für dich sowieso der perfekte Programmname,
ja,
oder?
Natürlich, Höhepunkte ist der perfekte, weil alle meine Programme haben immer so einen zweideutigen Touch. Ja. Also das eine heißt durchgeknallt, das andere heißt flachgelegt, dann heißt eines Baldini kommt oder verkehrstauglich. Aber Höhepunkte ist natürlich so das Highlight, weil ich sage, aus allen Programmen, das kennen mich viele Leute nicht, obwohl ich schon 20 Jahre da oben stehe, und dann sage ich, aus allen 8 Aufklärungsprogrammen kriegen sie die Highlights, das Wichtigste, und jetzt habe ich geglaubt, das ist mein letztes Programm, aber jetzt muss ich doch nur ein allerletztes schreiben, weil alle sagen, Barbara, du darfst auf keinen Fall von der Bühne gehen, wir brauchen die noch, weil wer außer du redet sonst so fröhlich und entspannt über diese Themen?
Also ist das jetzt nicht wirklich das ganze das Abschiedsprogramm?
Das ist oder? Das Letzte und dann kommt das Allerletzte. Und das heißt, na Bums. Ja, weil die alle sagen, du darfst nicht gehen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schreibe ich halt noch eins. Na Bums.
Was machst du sonst gern, Barbara, wenn du nicht auf der Bühne stehst oder Beratungen machst?
Oh, ich sag dir.
Du bist ja auch schon Gärtner, gell?
Ich habe einen Riesengarten, ja. Und mit dem Garten bin ich sehr, sehr glücklich. Also mein Mann ist mein Gärtner, aber ich sage, wo er was hinpflanzen muss. Und ich liebe den Garten und ich tue die ganzen Blumentöpfe. Und ich liebe es total. Also ich habe einen Garten, ich tue wahnsinnig gern Häuser und Wohnungen einrichten.
Ah ja, das
ist mein nächster Job ist Einrichtungsberaterin und ich tue es nicht nur beraten, ich tue es auch dann tatsächlich machen. Und das dritte ist Trauerreden schreiben. Also das ist so mein neuestes Hobby, ist Trauerreden, weil der Tod, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mich auch schon immer beschäftigt, seit ich Kind bin, weil ich im Altersheim groß geworden bin und weil ich ja dort sehr viele Verstorbene gesehen habe und weil für mich das ganz normal war. Und deswegen Trauerreden ist eines meiner Lieblingsbeschäftigen, plus Wohnungen einrichten, plus Garten machen, plus Radl fahren, plus Oma sein. Meine Kinder muss ich dann auch noch ab und zu trösten, wenn sie Lebensdramen haben. Und dann habe ich ja noch einen Garten. Ich habe ja noch einen netten Mann. Der will auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also mein Leben ist ausgefüllt.
Also wie bekommt die Barbara alles unter einem Hut? 3 Stunden Schlaf? Oder?
Ja, mit dem Schlafen habe ich es nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber weil die Dinge alle so freudvoll sind und weil das ja alles meinem Naturell entspricht, ist ja da wahnsinnig viel Energie drinnen. Also ich habe das Gefühl, ich kriege Energie durch das alles und nicht, es geht Energie weg. Mhm. Und dann habe ich einen wunderbaren Mann, der total hinter mir steht, der mich nie einbremst, der nicht sagt, tu dir das nicht an oder warum muss ich jetzt das, sondern ganz im Gegenteil, er weiß einfach, das muss ich machen und das mache ich gern und da habe ich einfach wahnsinnig viel Überschuss, also energetischen Überschuss, da bin ich sehr glücklich. Wirklich.
Das ist eigentlich etwas, was bei mir auch wieder so, was die Leute so ein bisschen missverstehen. Ja, jetzt bist du Künstler, jetzt wirst du wohl jeden Tag bis 9 Uhr schlafen, aber ich muss sagen, so früh und so leicht, wie jetzt stehe ich nie auf. Bin ich noch nie in meinem Leben aufgestanden.
Weil du auch so viel Energie kriegst.
Ja.
Und weil du neue Ideen hast und weil du denkst, so wie kann ich das umsetzen? Also man ist ja ständig beschäftigt mit der Thematik. Man ist ja nicht faul. Und man fragt sich immer, soll ich den Weg oder den probiere ich es einmal aus und so. Und deswegen ist man ja voller Adrenalin.
Du hast ja damals dann wirklich eine Zeit lang wahrscheinlich alles gemacht, oder? Also du hast ja die Praxis gehabt, du hast mit Kabarett angefangen.
Ja, genau.
Ist ja Wahnsinn gewesen wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, schon und sehr viel herumgefahren. Mhm. Und das war am Anfang ein bisschen eine Überforderung, weil da habe ich extrem viele Termine gehabt. Ich habe 5 Termine die Woche gehabt und am Wochenende bin ich heimgefahren, habe alles gewaschen und war am Montag schon wieder unterwegs. Und da habe ich schon gemerkt, das wird mir zu viel. Jetzt habe ich ja den Luxus, dass ich schon in Rente bin. Und jetzt ist es quasi, habe ich heute zu meinem Mann gesagt, es ist sowas wie Fleißaufgabe. Ich kann es mir einteilen. Jetzt habe ich 3 bis 4 Auftritte die Woche und ich arbeite nur noch 5 Monate und habe 7 Monate keine Auftritte. Und das ist der Oberluxus. Da stehe ich total. Und deswegen kann ich ja nebenbei, kann ich eben die Trauerreden machen oder Wohnungen einrichten, mich um den Garten kümmern und wir tun dann wahnsinnig viel Radl fahren.
Also glaubst du, dass das, was du machst, das ist der Grund, wieso du da bist, auf der Welt?
Ja, das war schon irgendwie eine Bestimmung für mich. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, von Anfang an hat mir der liebe Gott wahnsinnig viel Humor gegeben. Man hat mich schon als 4-Jährige auf einen Sessel gestellt und hat gesagt, jetzt tust du Gedichteln vortragen, jetzt tust du singen, weil im Altersheim, wo ich aufgewachsen bin, gell, da war ja der Speisesaal, da waren ja immer 80 alte Leute und dann habe ich die schon als 4-Jährige unterhalten und die Nonnen haben alle gesagt, Insa Bärbele kehrt auf die Bühne, gell? Weil ich habe ja keine Eltern nicht gehabt, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe das Konzept Mann, Frau, Mama, Papa, habe ich selber nie erlebt. Und das Schierne war, dass ich in diesem Altersheim so wahnsinnig behütet war. In der Pforte war eine blinde Frau, im Garten war ein Taubstummer, in der Küche waren Menschen mit Down-Syndrom und ich bin da um und um gerannt als kleines Madele und alle haben mich abgeknutscht und geliebt, ja. Und man hat mich immer so, wow, das Bärbele Krimp, ja. Und dann haben wir einen 22-jährigen Hausmeister gehabt, einen Osttiroler, der hat den Bauernhof geführt, der hat auch zum Kloster gehört und da war ich einfach daheim. Und das Thema so Leute froh machen, unterhalten, wahrgenommen werden, im Mittelpunkt zu stehen, das habe ich als Kind alles schon gehabt. Und deswegen habe ich, weil die Nonnen alle gesagt hat, Insa Bärbele kehrt auf die Bühne, war das für mich alles schon in meiner DNA drinnen, weil die Nonnen und ich, wir haben ja dann wahnsinnig viel Theaterstücke gemacht, waren ja dann mehrere Kinder, da 14 Kinder und dann haben wir geprobt und so. Da habe ich gedacht, nein, das ist einfach mein Leben, gell. Und das Thema Sexualität, witzigerweise, hat mich immer wahnsinnig interessiert. Das hat mich als Kind total fasziniert. Also ich bin ja nach Wien zu meiner Großmutter, das war ja die einzige, die ich kannte aus meiner Familie. Und dann sind wir so gefahren, wo die ganzen Prostituierten stehen auf der Straße. Und mit 6 habe ich gesagt, Omi, wenn ich groß bin, will ich sowas werden. Und dann hat meine Großmutter zu ihrem Chauffeur gesagt, Herr Schmidt, fahren Sie noch eine Runde, das Kind will Nutten schauen. Und also das hat mich schon magisch angezogen. Und dann bin ich draufgekommen, und das ist sehr interessant, mit 27 Jahren habe ich meine Mutter zum ersten Mal getroffen in meinem Leben. Und dann bin ich draufgekommen, meine Mutter ist Prostituierte und hat Hurengene. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also man erbt ja nicht nur Häuser. Also irgendwie so dieses Gen mit der Erotik offensichtlich. Und meine Mutter war leidenschaftliche Prostituierte. Und offensichtlich hat sie mir da auch ein bisschen was vererbt. Also im Sinne von Interesse und Freizügigkeit und so. Aber weil ich ja das Konzept Mann-Frau nicht gesehen habe, bin ich wie ein weißes Blatt Papier in die Welt marschiert und fand alles toll, was mit Männern und Frauen und Körperlichkeiten zu tun hat. Und da bin ich sehr dankbar.
Seien die Nonnen von damals einmal zuschauen gekommen in der Show?
Ja, ein einziges Mal ist die Schwester gekommen und die war in Lienz und da war sie in Zivil. Und dann hat sie gesagt, na Bärbele, hat sie gesagt, ich lese alle in der Zeitung, darf ich auch mal kommen? Und dann habe ich gesagt, na, Schwester Anna Deckler, ich glaube, ist nichts für dich. Aber sie ist gekommen in Zivil und nachher hat sie mich so umarmt und hat sie gesagt, Bärbele, ich bin so stolz auf dich. Hat sie, ich habe nichts verstanden, aber die Leute hat es gefallen. Ja, das hat sie gesagt. Sie hat nichts verstanden, aber die Leute hat es gefallen. Und ja, aber ich glaube, dass die Schwestern so glücklich sind, dass aus mir was geworden ist, weil das war ja auch nicht immer so einfach nach dem Kloster. Da bin ich ja schon auch in die Abgründe geraten, gell, und da haben sie sich ja Sorgen.
Ach so?
Gemacht. Ja, ja. Eine Zeit lang, weißt
du. In die Wiener Abgründe oder wo?
Ja, Wiener Abgründe, Obdachlosigkeit war da ein Thema, Drogen waren ein Thema und ich war so verloren, weißt du, ich habe ja nirgends hingekriegt und keiner hat mich ins Bett geschickt und so und irgendwie, also ich war völlig vögelfrei und niemanden irgendwie, der auf mich geschaut hätte und ich war ja erst 18 und so. Ja, da ging es einmal ordentlich bergab, aber zum Glück habe ich dann einen sehr netten Menschen getroffen, der mir dann auch gleich meinen Sohn geschenkt hat, darüber war ich sehr glücklich und ich habe gesagt, hätte ich mit 20 Jahren, war die nicht Mama geworden, wäre ich wahrscheinlich untergegangen. Das Kinderkriegen hat mich schon sehr gerettet und dann habe ich mit 22 gleich das zweite gekriegt und das war für mich schon eine Rettung, weil das war ein guter Grund, um weiterzuleben, gell.
Ja, dann eigentlich hast du dann 10 Jahre, wie bist du dann gekommen, so sexual?
Ja, dann erst mit 35, ja. Also da war ich dann 35, mhm. Meine Kinder waren 15 und 13 und die Kleine war 5. Und wie gesagt, ich wollte ja Bestatterin werden. Eigentlich. Ich habe Sozialpädagogik in Wien studiert und habe sehr lange auch gearbeitet, später mit Obdachlosen, mit Menschen mit Drogensucht, aber auch mit arbeitslosen Menschen, sehr, sehr viel, sehr lang. Und dann bin ich müde geworden mit 35 und habe mir gedacht, jetzt werde ich Bestatterin. Dann hat mein Mann gesagt, na bitte mach was anderes, mach dein zweites Lieblingsthema. Und dann habe ich mich halt für Sexualität entschieden, habe das dann in Wien wieder gemacht, hat dann die Praxis eröffnet, plus Tantra-Institut dazu und dann wollte ich halt diesen Vortrag schreiben und der ist dann halt explodiert.
Interessant, wie das Leben so spielt
Wahnsinn,
manchmal,
ja.
Oder?
Ich finde auch.
Was sind zum Beispiel Geschichten, oder gibt es viele Geschichten, die, was du aus deinen Therapien mit auf die Bühne bringst?
Interessanterweise mache ich das eher nicht, weil das ist natürlich höchst intim. Aber es gibt ja mittlerweile Klienten, die kommen zu mir und sagen, Frau Baldini, das müssen Sie unbedingt auf der Bühne erzählen. Und bei 80% denke ich mir, na, das erzählen wir sicher nicht auf der Bühne. Das interessiert niemanden, weil die Leute hätten schon gern so pikante Sachen wie Fetische oder Kinks oder Sadomaso. Aber das betrifft nur sehr wenige. Ich würde sagen, es betrifft vielleicht 5-10% im Publikum. Also warum soll ich 90% der Menschen quälen mit Sadomaso-Geschichten oder mit irgendwelchen Fetischen? Ich habe einmal eine Geschichte gehabt über einen Fetisch und da habe ich sofort gespürt, dass das für die Leute peinlich ist. Mhm. Es war einmal ein Fetisch drinnen. Während ich über diesen Fetisch rede, da ging es um Sexpuppen, da ging es darum, dass Menschen ja jetzt sich Sexpuppen kaufen, Real Dolls. Und da habe ich gespürt, das passt nicht auf die Bühne, das wollen die Leute nicht wissen und da haben sie recht. Und deswegen lasse ich das eher weg. Ja. Und ich rede auch nicht so viel über die Praxis, aber ich sage natürlich, neulich war ein Mann bei mir, der hat gesagt, Frau Baldini, ich bin sexsüchtig. Da habe ich gesagt, wie muss ich mir das vorstellen? Sagte, ich onaniere 2-mal die Woche. Ja. Und das ist natürlich nicht sexsüchtig. Ja. So, und sage ich, oh, das war ein Pärchen bei mir, die hatten folgende Frage. Also ich mache das natürlich sehr anonym. Mhm. Und die Praxis ist natürlich sehr hilfreich für Stories. Also allgemein einfach zu sagen, also ich bin draufgekommen, immer mehr Menschen haben weniger Sex und warum ist das so? Ich habe sehr viele Menschen, die Porno schauen und deswegen keine Erektionen mehr kriegen oder mhm. keine Ejakulation mehr stattfindet. Also ich kann allgemein sagen, was sich verändert hat in der Praxis.
Glaubst du, dass Sexualtherapie und Paartherapie das Gleiche sein?
Ja, es spielt natürlich total ineinander. Mhm. Schau, wenn ein Pärchen keinen Sex mehr hat, macht es natürlich was mit ihrer Beziehung. Andererseits gibt es Paare, die haben absichtlich keinen Sex oder freiwillig keinen Sex und es geht ihnen trotzdem aber gut. Ja? Dann gibt es Paare, die haben nur Sex, aber im richtigen Leben fetzen sie sich die ganze Zeit. Und das Einzige, wo sie sich nur gut verstehen, sagen sie, ja, jetzt gehen wir vögeln, weil da können wir unsere Aggression rauslassen. Und das. So, also es gibt ja alles. Ja? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und Sexualität und Partnerschaftsbeziehung, die gehören natürlich immer zusammen, außer die Leute, die sagen, mir ist das scheißegal, ich vögel mich durchs Leben. Aber das ist halt sehr narzisstisch, sehr egoistisch und denen ist ja das Gegenüber völlig egal. Und das macht natürlich was mit dem Gegenüber, wenn sie das Gefühl kriegt, ich werde ja nur benutzt. Ja. Mhm. Das gehört natürlich zusammen. Also Paartherapie und Sexualtherapie gehören natürlich in denselben Topf.
Mhm. Wie bist du privat? Bist du die Bühnenfigur oder bist du?
Nein, ich bin nur Barbara.
Du bist die Barbara.
Ich bin ja nur die Barbara. Ja. Ich bin die ganze Zeit die Barbara und ich bin die ganze Zeit die Fachfrau für Sexualfragen und Sexualstörungen. Und das ist ja das Beste. Am Anfang war ich nämlich nicht die Barbara. Da war ich so, wie hat mein Sohn gesagt, so pädagogisch-moralische Figur, die den Leuten Tipps gibt, wie es im Bett besser geht. Dann hat mein Sohn gesagt, Mama, was ist los mit dir? Sei einfach du. Also wenn du bist, Mama, dann funktioniert das Ding. Und das stimmt, die Leute sagen, was sie an mir so schätzen, ist diese Authentizität, dass ich so wahnsinnig echt bin und dass alles, was ich sage, dass sie mir das glauben, dass das nicht erfunden oder einfach rezitiert wird aus Büchern, sondern das ist einfach das Leben und das bin ich. Und das ist natürlich auch meine Sexualität und mein Leben, weil ich war ja nicht die Allerbravste. Ich war eine, würde ich wirklich sagen, mit Abstand die verruchteste und schlimmste, die man sich nur wünschen oder vorstellen kann. Ich habe jetzt wahnsinnig viel Betroffenenkompetenz. Und dann haben wir da so, wow, was man so erlebt im Leben mit dem Tantra-Institut natürlich auch, wo die Paare kommen oder die Frauen oder die behinderten Menschen oder die alten Menschen, die alle erotische Massagen wollen oder einfach Schwierigkeiten haben mit ihrem Körper, habe ich sehr, sehr viel körperlich auch gearbeitet. Ja. Und deswegen auch sehr, sehr viel Betroffenenkompetenz. Ja. Ich weiß, von was ich rede. Also wirklich. Und das habe ich alles im eigenen Leib erfahren.
Was seien dann von der Barbara die großen Tipps für Beziehung und Sexualität?
Dass man das Gegenüber ernst und wahrnimmt, dass man weggeht von Konzepten, weggeht von Vorstellungen, weggeht von Wünschen, sondern im Hier und Jetzt auf den anderen eingeht und sagt, wow, ich finde es so schön, dass du da bist, ich muss dich jetzt riechen. Du riechst so gut, wow, wie fühlt sich das an, darf ich mal da ein bisschen? Oh mein Gott, das ist aber schön. Ja. Also im Hier und Jetzt den anderen wahrnehmen und auf den anderen eingehen und nicht die eigenen Filme im Kopf und sich immer mit dem eigenen beschäftigen. Bin ich eh nicht dick? Bin ich eh nicht so dick? Ah, ist das jetzt geil oder bin ich eh? Also die meisten Leute sind jetzt in der Sexualität mit sich selber beschäftigt, aber es macht viel mehr Spaß, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen und dann einfach schauen, wer bist du, was brauchst du jetzt und so. Also ich bin ja eher die Gebende, muss ich zugeben. Also mir macht sehr viel Spaß, wenn es dem anderen gut geht, muss ich ehrlich sagen. Und wenn der andere Freude hat durch mich, dann habe ich doppelte Freude und dann werde ich hemmungslos glücklich.
Was bringt dich privat zum Lachen, Barbara?
Eigentlich recht viele Dinge, muss ich sagen. Also grundsätzlich bin ich ein extrem positives Wesen. Mhm. Lustigerweise finde ich wesentlich mehr Sachen lustiger wie mein Mann. Ich kann über viel mehr Dinge lachen, über Peinlichkeiten.
Ja. Er ist nicht ganz einverstanden.
Schon, oder? Ich lache öfter wie du.
Ja.
Oder über andere Dinge mehr. Also wir haben einen unterschiedlichen Humor auf jeden Fall. Ich kann schon über eigene Peinlichkeiten lachen, eigene Hopperlas. Ich tue mich immer anbotzen beim Essen zum Beispiel. Ja. Das findet mein Mann auch sehr lustig. Ich bin ein bisschen ungeschickt, ich bin ein bisschen botschert. Ich tue sehr viel stolpern. Ich bin ja ein kleiner Schussel auch. Ja, aber diese Unzulänglichkeiten finde ich immer großartig, auch bei anderen Leuten. Mag ich das gerne.
War deine Lieblingssendung am Ups, die Pannenshow?
Jetzt nicht unbedingt, aber, aber zum Beispiel gibt es so Show, wo Leute so Sketches machen. Verstehen Sie Spaß? Das mag ich
ja,
schon.
Genau. Ja, genau.
Also wo man andere Leute, das mag ich schon. Das habe ich schon gern, wie die dann reagieren und so. Aber grundsätzlich bin ich von vornherein extrem mit positiven Blickwinkel. Also ich schaue immer, was ist das Tolle dran? Nicht, was ist jetzt das Schreckliche dran? Ja? Also wenn zum Beispiel irgendwas nicht funktioniert auf der Bühne, ja, ist doch gar scheißegal. Du, wir machen, wie es ist, oder? Also macht mir gar nichts. Also ich habe den Fokus schon mehr auf der Fülle.
Das ist zum Beispiel bei mir auch ganz lustig, bei meinen Bühnenprogrammen. Ich spiele ja auf der Bühne auch Charaktere.
Machst du das?
Ich mach Charaktere, aber ich merke immer mehr, dass sie die Leute, dass die sich schon auch das Authentische mehr wünschen.
Mögen sie, ja.
Das mögen sie. Weißt du, dass man vielleicht probiert, irgendwann die Figur mehr auf einer Metaebene zu machen, dass man sich vielleicht über die lustig macht.
Ja,
aber,
genau.
Aber es ist, was die Leute schon feiern, ist eben der Umgang mit den Unannehmlichkeiten.
Total.
Nicht auch, wenn einmal ja, irgendwas passiert, genau. Man aus der Rolle fällt, das gefällt den Leuten am besten.
Am allerbesten. Weil das ist das Menschliche.
Ja.
Das, und deswegen bin ich einfach nur noch Barbara. Weil das ist das Menschliche. Und weißt du, dann sage ich, der Wechsel hat mir 20 Kilo geschenkt. Im Sommer spende ich jetzt Schatten, im Winter Wärme. So what? Ja. Und dann zeige ich ihnen meinen Winkearm. Und dann sage ich, habt ihr meinen Truthahn schon gesehen? Schau mal, und der wackelt sogar, wenn ich rede. Und das mögen die einfach, wenn ich selber über die Unzulänglichkeiten, und ich meine es ja ernst, also es ist ja wirklich so, dass das lustig ist. Mhm. Die Leute lieben das. Ich habe auch ein Programm, wo ich 5 Figuren spiele. Und da bin ich draufgekommen, sie haben zwar das Programm toll gefunden von den Varianten und von den Dialekten, die ich rede, weil da rede ich Schweizerdeutsch, Berlinerisch, Tirolerisch und was rede ich noch? Also viele, 5 Dialekte. Und dann sagen die, wow, die Barbara kann 5 Dialekte. Und die Figuren und so. Aber lieber haben sie mich ganz persönlich als Barbara. Obwohl sie das schon auch interessant finden, dass sie auch Theater spielen kann.
Aber schöne Bestätigung, oder?
Wohl. Das habe ich mal ausprobieren wollen. Mhm. Ich wollte, weil meine Kinder haben gesagt, Mama, wenn du die Rollen spielst, die Rolle darf mehr sagen als die Sexualpädagogin. In der Rolle darfst du die mir erlauben. Und wenn ich die Rolle bin, die Uschi von der Sexhotline, dann kann ich natürlich Sachen sagen, die eine Sexualtherapeutin nicht sagen darf. Und ich bin dann immer als Barbara zurückgekommen und habe gesagt, also die hat euch jetzt Sachen erzählt, das hätte ich mich nicht sagen getraut. Ja. Und dann habe ich mir Freiheit gehabt in der Rolle. Weil ich merkte schon, auf der Bühne mit so Wörtern musst du wahnsinnig aufpassen, als Frau ja sowieso. Ja. Ein Mann kann rausgehen und sagen, vorgestern habe ich mal runtergeholt, Leute, das war zart, da ist nichts weitergegangen. Aber stell dir vor, eine Frau sagt denselben Satz. Ja. Eine Frau kann nicht sagen, Leute, gestern habe ich onaniert, da ist ja gar nichts weitergegangen. Ja. Also nicht eine ältere Frau, vielleicht die Jungen, ich weiß es nicht. Aber Frauen werden noch einmal anders beurteilt als Männer, besonders was die Sprache angeht. Und selbst ich bin sehr heikel, weil wenn junge Frauen auf der Bühne sagen, Ficken oder Schwanz, da mache ich innerlich schon, muss das sein. Ja,
ja, also was das mir das auch vorkommt. Oder? Das ist manchmal einfach zu vulgär, oder?
Ja, das will ich von schönen und auch nicht so schönen Frauen. Mhm. Ich will es von einer Frau nicht hören. Ja, ich will nicht, dass eine Frau auf der Bühne das Wort sagt. Es gibt eine Szene, da sage ich, ein Orgasmus ist für einen Mann, wie könnte man das jetzt beschreiben, eher so wie niesen mit dem Schwanz. Und das ist so ein bildlich, wie wenn man mit dem Penis niest. Also, ja. Und wenn ich da sage, niesen mit dem Penis, ist es weniger in your face. Weißt du, aber niesen mit dem Schwanz finde ich so treffend formuliert, dass ich da das Wort verwenden darf. Ja. Oder?
Ja, ist mega.
Ja.
Hey, super, Barbara. Du bist jetzt auf Tour bis November, Oktober?
Ich bin auf Tour bis Dezember.
Bis Dezember.
Mit dem Programm Höhepunkte. Spiele das jetzt high, also jetzt nur noch zweimal in Südtirol. Und nachher ganz oft in Tirol oben, in ganz Österreich, in der Schweiz natürlich auch. Und dann kommt das Neue im Februar 2027.
Also echt noch nicht viel mit gemütlich und chillen.
Ja. Wenn es mir nicht so Spaß machen tät auf der Bühne, es tat mir, glaube ich, fehlen, wenn ich jetzt nicht aussiege. Ja. Aber es wird dann Zeit, dass es ein bisschen ruhiger wird. Seit ich Oma bin und seit ich älter geworden bin, braucht man schon ein bisschen länger für dass man halt wieder in Schwung kommt. Und da bin ich froh, dass er irgendwann einmal aufhört. Mache ich vielleicht anderes, an Trauerreden. Gell?
Ja, genau. Du hast davor von Trauerreden
ganz
gesprochen.
Ganz genau, das ist das Ziel.
Was ist dann eigentlich, hat dann deine Trauerrede auch eine Baldini-Handschrift? Oder?
Ja, natürlich hat die Trauerrede eine Baldini-Handschrift, weil ich habe immer den Anspruch, dass die Leute dreimal lachen müssen während der Trauerrede. Deswegen frage ich die Angehörigen immer so, habt ihr mir Anekdoten aus dem Leben des Verstorbenen? Was war denn das Lustigste? Oder wie war der als Kind? Und so. Und es gibt immer was. Also es ist mir noch nie passiert, dass mir bei einer Trauerrede nicht drei lustige Sachen kommen sein, weil es mir die Leute ja auch erzählen. Ja? Und ich will, dass die lachen. Und ich habe meistens Sternspritzer dabei. Und ich bin immer weiß angezogen bei der Trauerrede. Absichtlich mit einer roten Blume am Revers. Und ich möchte einfach auch, dass das gefeiert wird. Weil der Mensch hat das Leben überstanden. Und wir werden alle sterben, das ist sowas von fix. Nur keiner beschäftigt sich mit dem Tod. Aber wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, können wir das Leben auch nicht wirklich genießen. Ja? Weil das alles endlich ist und dass wir alles verlieren werden. Unseren Körper, unseren Ruhm, unser Geld, unser Hab und Gut, unsere Freunde, das wird alles eines Tages weg sein. Und wenn wir uns jetzt im Leben nicht damit beschäftigen, können wir das gar nicht schätzen oder genießen. Und deswegen stehe ich immer in Weiß da oben und habe halt wirklich sehr persönliche, sehr berührende und zum Teil auch lustige Trauerreden.
Ja, es ist wirklich eine coole Sache, oder?
Ich finde ja.
Mega. Bist du gläubig?
Ich bin Buddhistin. Ich bin seit 26 Jahren Buddhistin, war aber sehr lange katholisch. Das ist meiner Biografie geschuldet. Mhm. Und nach wie vor, wenn ich einen Schlüssel verliere oder sonst was, sage ich, heiliger Antonius, wo ist mein Schlüssel? Und ich sage auch immer noch, weißt du, wenn es gefährlich wird, sage ich immer, das, was man beim Ave Maria, ja, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Das sage ich ja immer, wenn es gefährlich wird. Ich habe beides in mir, also die DNA. Im Buddhismus ist halt das Schöne, dass der Buddhismus das Wort Sünde nicht kennt.
Okay.
Und ich war halt sehr geprägt von Sünde, weil das war so irgendwie drinnen. Und der Buddhismus sagt Ursache und Wirkung. Ja? Also schlechte Handlungen führen zu schlechten Ergebnissen. Aber da muss man gar kein Buddhist sein, das weiß jeder normale Mensch. Ja? Dass wenn man sich schlecht benimmt, dass man dann schlechte Ergebnisse hat. Das mag ich lieber am Buddhismus, dass der Buddhismus keinen Zeigefinger hat, sondern dass er dir das Leben erklärt und dass es eigentlich eine Philosophie ist und dass er dir erklärt, warum die Menschen leiden und dass das alles im eigenen Geist entsteht. Ja? Also Leid entsteht durch Egoismus. Und deswegen hätte ich gerne ein T-Shirt, wo drauf steht No Ego, No Problem. Weil immer, wenn wir leiden, hat es was mit dem eigenen Ego zu tun. Und der Buddhismus ist sehr lebensnah und sehr, sehr freudvoll. Wenn es aufhört, keinen Spaß mehr machen, hat mein Lehrer gesagt, dann haben wir was nicht verstanden. Und der macht den Geist unendlich frei und fröhlich. Und man kriegt so viel Mitgefühl für andere und sieht, wie sie in ihren Lebenssituationen leiden. Und dann macht man halt gute Wünsche und schaut, dass man nützlich ist im Leben. Und das ist auch christlich.
Das ist auch christlich. Ich glaube, dass heutzutage oft die schlechten Seiten des Christentums stigmatisiert werden, weil eigentlich die Grundaussagen seien ja...
Genau, sehr aber
das,
schön.
Aber das seien ja historisch, das ist ja historisch bedingt, haben, da sehr, haben sie früher viel kaputt gemacht. Oder?
Leider.
Zum Beispiel mein Vater, der hat auch nicht mehr so einen guten...
Draht,
weil eben früher als Kinder alles Sünde, Sünde, Sünde,
genau,
Sünde und
genau.
Sünder und wir
und
müssen
Strafen.
Wir müssen bitten um Vergebung,
ja,
und,
genau.
Und
um Gnade müssen wir flehen und wir müssen beichten gehen und wir sind, es hat mich schon sehr geprägt, gerade auch in der Sexualität. Ja. Da bin ich mittlerweile völlig befreit und ich weiß, der liebe Gott hat uns Geschlecht so gar nicht geschenkt, die ganz tolle Dinge können und die ganz wunderbar sind und wir dürfen sie nützen zum Wohle des anderen. Und ich sage ja auch in meiner Praxis, solange niemand leidet, dürfen die Menschen machen, was ihnen Freude macht. Weil sobald jemand leidet, ist es für das Gegenteil gegenüber nicht schön. Mhm. Ja. Aber da muss man auch nicht katholisch sein, um an das zu glauben. Ja. Aber grundsätzlich sage ich, dass der Jesus, von dem bin ich übrigens ein großer Fan, wunderschöne Aussagen, die dem Buddhismus total gleich ähneln, dass man einfach nützlich ist und dass man niemanden beraubt und dass man nicht lügt und dass man den anderen wertschätzt. Das sind doch alles gute Werte. Da muss man nicht katholisch sein oder buddhistisch. Ja, das sind einfach gute Werte, wenn man freudvoll, wertschätzend, liebevoll, rücksichtsvoll, dankbar durchs Leben geht. Ja.
Don't be an asshole.
Genau, don't be an asshole, genau.
Was ist dann deine Verbindung zum Tod? Wie stehst du zum Tod?
Also ganz ehrlich, den Tod habe ich jeden Tag am Schirm. Jeden Tag denke ich darüber nach, dass das alles, was ich jetzt gerade erlebe, dass das ein Moment ist und dass es vergänglich ist. Und in der Früh wache ich auf und denke mir, ob ich den Tag überlebe, das weiß ich gar nicht und bin für alles unendlich dankbar. Vom Tod fürchte ich mich überhaupt nicht, weil wir Buddhisten, wir sind ja so raffiniert, ja. Wir sagen, das ist ja nicht das einzige Leben, wir haben ja viele, ja. Und also wir haben mehrere Leben, sagt der Buddhismus. Und er sagt, wenn du wissen willst, wie dein nächstes Leben ausschaut, dann schau dein jetziges Leben an. Weil das, wie du jetzt bist, wird die Ursache dafür sein, wie dein zukünftiges ist. Und er sagt, wenn du wissen willst, wie dein früheres Leben war, schau dein jetziges an. Weil das sind die Ergebnisse aus früheren Leben. Ja. Und deswegen denke ich mir, ja, wenn 83% der Weltbevölkerung leidet, weil sie in Afrika, im Iran, Irak, China oder sonst wo leben, dann kann das ein lieber Gott nicht wollen. Weißt du, wenn 83% leiden und nur 17% der gesamten Weltbevölkerung so gute Bedingungen hat wie wir, das kann der liebe Gott nicht wollen. Das müssen Ergebnisse sein aus früheren Ursache und Wirkung. Ja? Weil wenn ich in Afrika oder in Irak oder als Frau mit Schleier, das kann der liebe Gott nicht wollen. Da kann ich aber auch nichts dafür. Also ist es das Ergebnis von früheren Leben. So kann ich mir das viel besser erklären. Ja? Und wenn ich ungut bin und ständig andere Leute bestehle, geizig bin und dauernd die Leute beschimpf, ja, da komme ich vielleicht in Ländern auf die Welt, wo es sehr heiß ist, weil Zorn ist Hitze, ja. Und dann habe ich vielleicht nichts zum Essen, wenn ich allen alles neidig bin, ja. Also das ist für mich die logischere Erklärung, ja. Wo ich meine, das kann doch der liebe Gott nicht wollen. Ein einziges Leben und dann kommt man in Afrika auf die Welt und hat nur Staub und Hitze und keine Bildungschancen und so und dann stirbt man, das kann der liebe Gott nicht wollen, ja. Und da sagt der Buddhismus, das ist Reinigung aus schlechten Handlungen aus früheren Leben. Damit kann ich dann besser leben, obwohl ich großes Mitgefühl habe für Menschen, die in diesen Ländern wohnen müssen. Ja.
Schau dir ganz kurz nochmal.
Jetzt wird es auch noch eine philosophische,
buddhistische Erklärung. Nein, das ist voll cool, aber mega cool, wirklich.
Ja, ich mag das gern. Gefällt es dir? Ist sensationell, sagt man. Mann. Weil du so tolle Fragen stellst.
Nein, ein bisschen philosophisch ist auch im Schirn.
Ja, aber weißt du, es ist also wirklich, es ja. ist so in meiner DNA, ist der Tod, der Buddhismus, die Sexualität und das Leben im Allgemeinen, dass ich, und das sagen ja auch viele, Barbara, du bist mein Vorbild. Ja, schau jetzt.
Entschuldigung.
Ja, das macht ja gar nichts. Und dass wir bewusster sind in dem, wie wir handeln. Weil irgendwann bist du tot. Und du willst, dass die anderen Menschen dich gut in Erinnerung behalten. Und ich merke das bei den Trauerreden. Ja. Manchmal sagen die Leute, boah, das war so ein Ungustel, der war so unmöglich. Ich weiß gar nicht, was wir über den schreiben sollen. Ja. Und dann sage ich, okay, aber er wollte ja auch geliebt werden. Ja. Er wollte ja auch, er hat es halt nicht besser
Und das sagst du dann auch bei der Trauerrede?
Ja, sag ich, dann rede ich aber mit dem Verstorbenen. Sag ich, du, ich habe gehört, alle warst nicht alle netter, gell, habe ich schon gehört. Und ins Glasl hast du auch öfter geschaut, gell. Sag ich schon.
Also es ist dann so der Dialog in der Trauerrede.
Ja, da rede ich dann mit dem Verstorbenen selber.
Und da sagen dann zum Beispiel die Angehörigen, du schau, mein Vater, das war ein Ungustel, aber schreib was.
Ja, ja.
Okay.
Also selbst in der eigenen Biografie, also wie mein Schwiegervater gestorben ist, der kein einfacher Mensch war und der wirklich der Mama sehr viel, sag ich jetzt einmal, Mühe gekostet hat, das war schwer über meinen Vater zu schreiben. Und er hat auch getrunken und so. Und er hat auch nie gesagt, ich habe die lieb. Und er war halt sehr verschlossen und so. Was man schon machen kann, ist die Biografie erzählen. Oder man kann sagen, da ist er in die Schule gegangen, nachher hat er das gemacht. Er war gerne am Fußballplatz und die Mama hat er da und da getroffen. Nachher hat sich der Papa dort und dort den Arsch aufgerissen und so. Also man kann die Fakten erzählen. Mhm. Ja. Und dann kann man sagen, und ganz ehrlich, einfach war es nicht allweil. Es war nicht immer einfach mit dir.
Und da schmunzeln die Ersten wahrscheinlich schon.
Und sie sind froh, dass man es sagt.
Genau.
Nein, sie sind dankbar, dass man das nicht nur hochlobt. Weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich zugekocht habe bei Trau, na, die sind ja alle so perfekt gewesen, das kann ja nicht sein, weil selbst ich bin nicht perfekt. Ja. Also ehrlich, ich habe ja auch eine Trauerrede über mich so selber geschrieben. Gell. Und da sind einige kritische Sachen drin. Gell.
Wirklich?
Ja, na sicher. Also Barbara, also mit dir zusammen sein ist auch nicht. Also weil so eine Düsen und so verrückt, also dass man das aushaltet und so, gell. Also ja, also da bin ich schon selber.
Und wer liest dann das vor?
Ja, ich habe es auf Band gesprochen, ich lese es selber vor. Also ich sage am Anfang, sage ich, liebe Familie, lieber Gatte, liebe Kinder, liebe Freunde, liebe Anwesende und liebe Verwesende. Oh, das bin in dem Fall nur ich, ihr könnt ganz entspannt bleiben. Und dann tue ich ganz viel mich bedanken, tue mich für einiges entschuldigen. Und am Schluss sage ich dann, und jetzt meine liebe Tochter Maria Magdalena, so heißt die, jetzt wirf den Strauß nach hinten. Und der ihn fängt, stirbt als Letzter. Also ich hab das schon komplett aufgesprochen, geht ungefähr 20 Minuten und das darf dann mein Sohn abspielen und dann wird es unheimlich, weil ich liege im Sarg und über die Lautsprecher kommt meine Stimme.
Aber ich glaube, Es ist ja schön, dass man auch die Trauerfeier als was Feierndes sieht, oder?
So ist es, ja. Weil der Mensch hat ein Leben geleistet. Ja. Und das Leben ist ja nicht immer leicht. Ja? Mhm. Und da wir alle sterben werden, und das ist fix, obwohl viele ignorieren und glauben, sie müssten sich aufspritzen und Botox und spannen und was sie wir werden alle sterben, das ist fix. Dann ist man halt mit aufgespritzten Lippen im Sarg. Ich meine, das war jetzt nicht nett
von mir. Da kommst du in den Sondermüll.
Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, wir alle ignorieren dieses Sterben. Wenn wir es doch annehmen könnten, könnten wir das Leben viel mehr genießen.
Es ist ja ganz interessant, jetzt auch, wenn man vom Buddhismus redet, in Thailand oder so, da haben wir ganz einen anderen Bezug zum Tod.
Ja, die machen Party.
Die machen Party also, und du kommst und die schmeißen in ein Loch und zu und du bist weg, oder?
Nein, die verbrennen die ganz oft. Oder sie schmeißen die Asche in den Fluss, in Indien, in Ganges zum Beispiel.
Ja.
Also bei uns im Buddhismus wird der Tod gefeiert.
Aber es wird weniger den Toten nachgetrauert, oder?
Na, im Gegenteil, man ist fast neidisch, dass die es schon erledigt haben. Ja? Also, ja, es wird ihnen nicht nachgetrauert. Auch nicht in Mexiko, wie du weißt, gibt es ja die große Party. Ja?
Nein.
Aber das haben wir nicht gelernt in unserer Kultur.
Weil mir kommt oft einmal vier, jetzt ich zum Glück noch nie jetzt einen großen kritischen Todesfall gehabt, aber mir kommt oft vier, es werden die Toten oft am liebsten zurückgehalten.
Ja, das soll man aber nicht machen.
Das soll man nicht machen, ne?
Nein, weil das Bewusstsein stirbt ja nicht. Es stirbt ja nur das Materielle, also der Körper stirbt. Mhm. Ja, aber das Bewusstsein, der Geist stirbt nicht. Und ich sagte, das stimmt, weil wo ich im Altersheim aufgewachsen bin, und dann waren plötzlich so interessante Dinge, die Kastentür ist aufgegangen oder der Wasserhahn im Zimmer hat plötzlich zum Rinnen angefangen oder der Bleistift am Boden hat sich bewegt. Dann habe ich immer die Schwester geweckt, habe ich gesagt, sie soll nachschauen. Da ist wer gestorben, bei uns geistert es. Und es ist immer wer gestorben. Ja. Und also das Bewusstsein stirbt nicht, das ist komplett da. Also die Leute kriegen ja mit, was los ist. Und wenn du die Leute fragst, die so eine Nahtoderfahrung, die haben ja alles mit kriegt. Ja. Und dann denken sie sich, also so erklärt uns das der Buddhismus, wieso ist denn da so eine Aufregung, was ist denn da los? Ja. Und dann denken sie, scheiße, ich glaube, ich bin tot. Und das erschreckt die Leute und dann fallen sie in eine tiefe Ohnmacht. Und dann im Buddhismus erklärt man, dass das Bewusstsein dann wieder kommt und dass es dann sehr verwirrt ist, ja, weil die Leute, die rammen in deine Sachen um und du denkst, was machen die da? Und dann redet man mit der Mama und dann redet man mit dem Papa und die ganze Zeit ist das Bewusstsein von den Verstorbenen da und das soll man die Leute gieren lassen. Ich sage dann immer, geh ins Licht und ruhe in Frieden. Ich sage das eigentlich jeden Tag. Also alle Verstorbenen, alle toten Seelen, geht ins Licht und ruhe in Frieden, sage ich jeden Tag. Weil wenn man mit dem Bewusstsein da bleibt und die Leute so fest hat, ist das ganz furchtbar, weil die setzen sich hin, reden mit dir und du gibst keine Antwort. Weißt du, der denkt, red mit mir. Weißt du, Bewusstsein kriegt ja nicht mit, dass es tot ist. Ja. Und da sagt unser Lama, geh am Spiegel vorbei. Wenn du den nicht siehst, bist du tot. Aber das Bewusstsein ist noch da. Ja. Und deswegen, man sagt halt im Katholischen, die Seele ist da. Die kriegt alles mit, lasst sie Leid gehen. Also sagt sie einfach, geh ins Licht und Ruhe in Frieden. Und man soll den Toten ins Ohr flüstern. Du, Mama, du bist jetzt tot. Geh ins Licht und Ruhe in Frieden. Die müssen einfach gehen. Und dann ist es natürlich schon so, oder dass viele sagen, es war so wunderschön drüben auch mit so viel Liebe und so viel Licht. Also lasst sie Leute in die Liebe ins Licht gehen. Gell?
Das ist jetzt ein wunderbarer Abschluss gewesen.
Ja,
jetzt haben wir eine richtig tolle Seite an der Barbara kennenlernen gedacht. Ja. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo du in nächster Zeit wahrscheinlich auch probierst, noch ein bisschen mehr drauf zu machen, oder?
Habe ich mir auch überlegt, dass ich mir gedacht habe, wenn ich weg bin vom Kabarett, gehe ich wahrscheinlich mehr in die Trauerarbeit oder auch in das Bewusstsein, wie man mit Trauer umgeht. Und dann haben wir gedacht, eigentlich könnt ihr Kabarettprogramm schreiben. Das heißt, Schluss mit lustig. Fröhliches Sterbeprogramm mit Barbara Baldini. Aber ich habe mir gedacht, da muss ich 80 werden. Dann schreibe ich Schluss mit lustig. Schönes Sterbeprogramm mit Barbara Baldini.
Mir ist auch gerade vorgekommen, du redest da wirklich auch mit der gleichen Passion. Also
ist
für das Thema.
Nein, ist total so.
Ja.
Ist für mich total fast noch berührender oder, wie soll ich sagen, ernster. Also mir ist mit dem noch ernster, weil es uns ja alle erwischt. Mhm. Weil es uns alle garantiert erwischt. Und wir haben alle jemanden, der gestorben ist. Und sei es die Oma gewesen oder die Eltern. Und das, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Also sowas von nicht. Und da ist schön, wenn man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt. Sonst ist man geschockt und gelähmt, gell?
Also die Barbara spricht allem das an, was angesprochen werden muss, wo niemand dran vorbeikommt. Jetzt bedanke ich mich herzlich, dass du da gewesen bist, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns da einen Ratschau zu machen. Ich glaube, es ist wirklich toll gewesen.
Danke.
Und ja, besuch die Barbara auf Tour. Sie ist jetzt noch bis Dezember auf Tour in Südtirol. Heilwart jetzt knapp, weil so der Podcast kommt erst danach aus, aber vielleicht auch 2027 mit dem neuen Programm.
Auf jeden Fall bin ich wieder da.
Freut uns auf jeden Fall. Also Tirol, Österreich, Deutschland, Schweiz, überall unterwegs. Barbara Baldini mit ihrer toller Sexualtherapie, aber noch viel mehr.
Genau.
Deswegen. Danke, Barbara.
Danke dir, lieber Jakob. Es war mir eine ganz große Ehre. Danke dir.
Und jetzt gehen wir noch gut wieder an. Vielen Dank.